Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Hause Davids mit Namen Josef. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Gottes Sohn genannt werden. Schau auf Elisabeth, deine Verwandte, auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria: Ja, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie. Liebe Gemeinde, der vierte Advent gehört Maria. Als gute Protestanten, die wir Baptisten ja auch sind, durchzuckt es uns vielleicht bei diesem Namen. Zu Maria halten wir traditionell Abstand. Schade eigentlich. Es wird Zeit, dass wir sie neu entdecken, diese Maria. Maria hat die Christen schon seit dem Altertum fasziniert. Auch Luther war ihr übrigens sehr zugeneigt. Er nannte sie die liebe, werte Magd. Und in seinem Arbeitszimmer hatte er ein Bild von ihr hängen. Luther hat oft über Maria gepredigt, sehr positiv. Nur gegen Marienkult und die Marienwallfahrtsorte hat er kräftig gewettert. Nach Luther hat man dann viele Marienbilder aus den Kirchen genommen und sie in sogenannte Götzenkammern verbannt und es mit der Ablehnung dann deutlich übertrieben. Was ist das Faszinierende an Maria? Mit Maria kann man sich identifizieren. Besonders Frauen natürlich, aber nicht nur Frauen. Mit Jesus ist das schwieriger. Er wollte, dass seine Jünger ihn nachfolgen, aber sie wollten ihn lieber anbeten. Er hat gesagt, dass sie Größeres tun werden als er, aber sie wollten, dass er allein der göttliche Wundertäter ist und sie selbst kleingläubig bleiben können. Die Theologen der ersten Jahrhunderte haben Jesus über die Wolken erhöht, sodass er gefühlt mehr zur Sphäre Gottes gehört als zur Sphäre der Menschen. Auch wenn er nach dem Dogma wahrer Mensch war, wie er, aber bei wahrer Gott sind wir raus. Und damit ist Jesus für uns gestorben. Jesus scheint denn doch zu besonders zu sein, als dass wir uns mit ihm identifizieren könnten. Maria dagegen ist der Prototyp eines Menschen, der das göttliche Geschenk empfängt. Und die Geschichte, die wir gerade gehört haben, hat wohl den Hauptanteil daran, dass sie zu diesem Prototyp geworden ist. Wer ist Maria? Maria ist ein unbedeutendes Mädchen von 13 bis 15 Jahren, also im heiratsfähigen Alter damals, aus einem unbedeutenden Dorf, 200 Seelen ungefähr, schätzen die Archäologen, Stadt ist deutlich übertrieben, in Galiläa. Nazareth wird in der hebräischen Bibel nicht ein einziges Mal erwähnt. So unbedeutend ist es. Der Name Maria ist ein Allerweltsname. Allein im Neuen Testament gibt es noch drei andere Frauen, die Maria heißen. Maria ist dem ebenso unbedeutenden Bauhandwerker Josef versprochen. Bis zur Hochzeit wohnt sie, wie üblich, noch im Haus ihrer Eltern. Niemand hätte von diesen unbedeutenden Dorfbewohnern Notiz genommen, wären sie nicht Teil dieser einzigartigen Geschichte geworden. Sie beginnt mit der Dienstreise eines Engels. Kein unbedeutender Engel. Gott schickt einen Oberengel zu Maria. Er schickt Gabriel. Der kommt in der Bibel sonst nur im Danielbuch einmal vor oder ein paar Mal und interpretiert dort himmlische Visionen. Aus dem Talmud kann man erfahren, dass Gabriel einer der 4 oder 7 Erzengel ist und den Cherubim und Seraphim, also den Engeln in der Präsenz Gottes, vorsteht. Der heilige Gott schickt also einen seiner obersten Boten zu einer unbedeutenden Magd in einem unbedeutenden Dorf in Galiläa, um ihr Bedeutendes mitzuteilen. Der Engel tritt ein mit den Worten: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Die Katholiken unter uns oder ehemaligen Katholiken können damit was anfangen. Da heißt es: Gegrüßet seist du, Maria. Wie geht's weiter? Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Oder auf Lateinisch: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Voll der Gnade, das heißt nicht, dass Maria so eine gnädige Person ist. Es heißt, dass sie in Gottes Augen Gnade gefunden hat. Der ewige Gott hat sich keine Königin und keine Frau eines hohen Priesters ausgesucht, für seinen verwegenen Plan, in Menschengestalt zur Welt zu kommen. Er hat sich Maria ausgesucht, dieses unbedeutende Mädchen, das noch nicht einmal verheiratet ist, aus einem unbedeutenden Dorf. Das sieht ihm irgendwie ähnlich. Gott hat eine Schwäche für das in Menschenaugen Unbedeutende. Maria weiß nicht, wie ihr geschieht, als der Engel bei ihr auf dem Teppich steht. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Wenn Gott sich einem Menschen zeigt, sei es in Engelsgestalt oder in anderer Weise, dann ist die erste Reaktion Erschrecken. So erzählt es die Bibel vielfach und so ist es auch anderswo über die Religionsgrenzen hinweg bezeugt. Wenn Gottes Realität einbricht in unser unbedeutendes Leben, dann wird uns bewusst, wie zerbrechlich, wie vergänglich wir doch sind. Uns wird bewusst, wie wenig wir wahrnehmen von der Realität Gottes, die doch immer und überall da ist. So als wenn uns im Traum blitzlichtartig aufleuchtet, dass wir ja schlafen und dass jenseits unseres Schlafes eine ganz andere, eine viel realere Welt auf uns wartet. Maria bleibt nicht beim Erschrecken stehen. Sie fängt an nachzudenken, was diese Begegnung der ganz anderen Art wohl zu bedeuten hat. Maria ist empfänglich für die Welt jenseits ihres Schlafes. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Fürchte dich nicht, das ist für mich einer der schönsten Sätze und wichtigsten Sätze der Bibel. Angeblich 65 Mal in der Bibel enthalten, einmal für jeden Tag des Jahres, so heißt es, ich habe das immer noch nicht nachgezählt, aber es ist zutiefst wahr, dass wir an jedem Tag unseres Lebens uns das gesagt sein lassen können. Fürchte dich nicht, Menschenskind, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Das hatte der Engel schon zur Begrüßung gesagt, aber es ist wichtig, solche Dinge zu wiederholen, immer wieder. In diesem Geist ist Jesus später Menschen begegnet. Fürchte dich nicht. Besonders den unbedeutenden Menschen wie dir und wie mir. Hab keine Angst vor Gott, du, der du dich noch erschrecken kannst, wenn eine Botschaft aus seiner verborgenen Wirklichkeit zu dir gelangt. Die Botschaft des Engels ist erstmal gar nicht so eine gute Nachricht. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. unverheiratet schwanger werden, das ist auch heute noch ein Problem in vielen Gesellschaften. Sowas kann lebensgefährlich sein. Warum schickt Gott seinen Engel nicht zu einem frisch verheirateten Paar, die sowieso auf ein Kind warten? Die jungfräuliche Empfängnis transportiert eine wichtige Botschaft. Dieses Kind ist in einzigartiger Weise von Gott ins Leben gerufen und in die Welt gesandt. In ihm ist Gott selbst am Werk, über alles menschliche Verstehen hinaus. Maria ist dazu erwählt, ein Gefäß für Gott zu sein, und das nicht, weil sie so tugendhaft wäre. Davon steht hier überhaupt nichts und auch sonst nirgendwo. Etwas später sagt sie, hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd. Maria ist erwählt, weil Gott es so wollte. Es ist Gottes unverdiente Gnade, aus freiem Willen und aus eigener Initiative gewährt. So ist Maria das Urbild aller einfachen Menschen, denen Gott unverdient begegnet, ganz plötzlich aus heiterem Himmel und in die er seinen göttlichen Schatz hineinlegt, wie Paulus es formuliert. Es ist schwierig, so etwas anzunehmen. Wir wollen gerne glauben, dass wir das verdient haben. Wir wollen uns gerne besonders fühlen, weil Gott uns als niedrige Magd erwählt hat, nicht deswegen, sondern weil wir ihm aufgefallen sind durch unsere besondere Würdigkeit oder etwa nicht. Der Engel hat dann noch einiges mehr zu sagen über das Kind, das Maria bekommen wird. Jesus soll sein Name sein, auch kein allzu origineller Name damals, aber ein sprechender. Rettung und Heil bedeutet dieser Name. In ihm erfüllen sich Verheißungen und Hoffnungen, die der Prophet Jesaja im Namen Gottes verkündet hat. Maria hätte dazu sicher manche Frage stellen können. Wieso ich? Wieso hier in Nazareth? Warum gerade jetzt? Es ist ein Schema in der Bibel, dass Menschen, die Gott zu etwas beauftragen will, erstmal einen Einwand bringen. Ich kann nicht reden, sagt Mose. Ich habe unreine Lippen, sagt Jesaja. Ich bin zu jung, sagt Jeremia. Jona ist der personifizierte Einwand. Er steigt auf ein Schiff und haut ab. Marias Einwand ist etwas anders. Sie akzeptiert das, was Gott mit ihr tun will, im Grunde schon, aber sie hat überhaupt keine Vorstellung, wie das wohl geschehen kann. So stellt sie nur eine Frage. Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Sie weiß schon, wie sowas normalerweise funktioniert, aber an dieser Stelle kann sie nichts bieten. Ihr Einwand bezieht sich nicht darauf, ob sie es wert ist, von Gott besucht zu werden. Überhaupt nicht. Sie akzeptiert das, dass Gott in ihre Niedrigkeit hineinkommt, aber sie weiß nicht wie. Auch darin ist Maria ein positives Rollenbild für alle Glaubenden. Wir dürfen akzeptieren, dass Gott zu uns kommt und in uns wohnen und wachsen will. Er kommt in unsere Niedrigkeit, nicht weil wir besonders würdig wären. Wie kann das sein? Marias einzige Erklärung dafür funktioniert nicht. Sie war mit keinem Mann zusammen. Unsere einzige Erklärung dafür, dass Gott manchen Menschen besonders nahe ist, funktioniert auch nicht. Es liegt nicht an ihnen. Es ist so, dass sie bei Gott Gnade gefunden haben. Unverdient. Mehr kann man dazu nicht wissen. Gabriel antwortet geduldig auf Marias Frage. Gottes Geistkraft wird über dich kommen, wie sie über das Zelt der Begegnung damals in der Wüste gekommen ist oder wie sie gekommen ist über den Tempel, die Herrlichkeit Gottes, als sie dort eingezogen ist. Dort ist sie symbolisiert jeweils durch eine Wolke, die das Heiligtum überschattet hat. Daher kommt diese Formulierung. Und das sagt zugleich aus, Maria ist das neue Heiligtum. In ihrem Innern ereignet sich die Gegenwart Gottes auf eine Weise, die der Betrachtung genauso entzogen ist wie in der Stiftshütte und im Tempel. Es ist genauso ein Mysterium, wenn Gott in uns geboren wird. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht warum, aber wir spüren, da ist etwas, das vorher nicht da war. Es ist Gottes Geheimnis, wie er zu uns kommt. Die beste Empfehlung, wie wir darauf reagieren können, wenn uns so etwas widerfährt, haben die Beatles gegeben. Let it be. Lass es geschehen. Manchmal hilft es dann auch, den Blick vom eigenen Bauch zu erheben und sich umzuschauen. Auch anderen sind wundersame Dinge widerfahren bei der Begegnung mit Gott. Gabriel weist Maria auf Elisabeth hin, die Mutter Johannes des Täufers. Sie war unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat schwanger. Wer von Gott berührt ist, der entdeckt, dass es anderen auch so geht und schon früher so gegangen ist. Dem ewigen Griesgram, der auf einmal voller positiver Energie ist. Der Frau mit den nagenden Selbstzweifeln, die plötzlich so befreit lachen kann. Wir sollen niemanden auf seine Sparversion festlegen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er macht die Unfruchtbare fruchtbar und die von keinem Mann weiß, zur Mutter. Da sagte Maria, ja, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie. Das ist der Satz mit dem Goldrand. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Der Satz, der Maria für alle Zeiten zur Königin der Herzen macht. Von keiner Frau wurden wohl im Laufe der Jahrhunderte so viele Bilder gemalt wie von Maria. Auf so gut wie allen Bildern von Maria trägt sie ein blaues Gewand. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Manchmal in Kombination mit Rot, manchmal mit Weiß. Bevor man Farben synthetisch herstellen konnte, musste man sie selber anrühren. Wie hat man Blau gewonnen? Blau stellte man in der Antike her, indem man Lapislazuli, einen Edelstein, zu Pulver gemahlen und dann mit Bindemittel vermischt hat. Lapislazuli war sehr selten und kam hauptsächlich dort vor, wo heute Afghanistan ist. Dieses tiefe Blau war eine sehr, sehr teure Farbe, mit der man zeigen wollte, Maria, die ist uns genauso kostbar wie das Blau ihrer Kleidung. Lassen wir uns doch an diesem vierten Advent mal begeistern von Maria. Sie reagiert auf die bestmögliche Weise, als Gott etwas mit ihr vorhat, auch wenn sie überhaupt nicht versteht, wie das geschehen soll. Das Verstehen wird überbewertet. Sie kann uns ein Vorbild sein darin, in dieser Einwilligung, in diesem Ja, die mir geschehe, wie du gesagt hast. Was verstehen wir schon von Gott? Aber er versteht uns und er kann uns gebrauchen in unserer Niedrigkeit. Und der Zeitpunkt, den er dafür wählt, der ist ganz und gar ihm überlassen. Wir können das überhaupt nicht planen. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Er ist voller Gnade, nicht wir. Lassen wir es einfach geschehen. Wer dazu ein Ja gefunden hat, der ist bereit für das Weihnachtsfest. Amen.